Los geht's!
Wir haben jetzt noch knapp 50 Minuten, dann sollten wir in den 5. Stock gehen. Das ist jetzt Ihre Zeit. Löchern Sie mich mit Fragen. Was brauchen Sie?
Kann eine Abbildung nur surjektiv sein, nicht injektiv?
Ja, das geht.
Ein Beispiel?
Mhm. Moment. Ich sage mal hier: Beispiel, Abbildung, wie war das? Nur surjektiv, nicht injektiv. Spontan nichts, dann würde ich sofort damit loslegen. Das liegt jetzt bei Ihnen. Wir können erstmal damit anfangen und dann gucken wir uns nicht so an. Ja?
Können wir vielleicht eine schwerere Aufgabe machen als die in der Folie?
Oh, es kommen Übungsaufgaben einige und auch im Workshop gleich. Oben im 5. Stock bei den Aufgaben schnappen Sie sich gezielt die Induktionsaufgaben. Da sind Ungleichungen und so Zeug. Ja, und wir können. Ich kann überlegen, ob ich spontan noch eine aus dem Hut zaubern kann, die ein bisschen schwieriger ist. Aber ich habe Angst, dass ich dann aus Versehen irgendwas mache, was später eine Übungsaufgabe sein soll. Ich kann nicht auf die Uhr machen. Genau. Und dann sprechen Sie mich im Zweifel auch nochmal an. Schwieriger geht immer. Klar.
Soll ich vielleicht nochmal eine Aufgabe zu Äquivalenzklassen machen?
Klar, sehr gerne. Habe ich auch einiges vorbereitet oben bei den Workshop-Aufgaben. Und ich habe auch noch meine Podcast-Folge mit Cliffhanger. Podcast-Folge mit Cliffhanger. Aber wir können auch hier, wirklich, ich habe sogar extra so ganz tolle Musik rausgesucht. Das ist mein Ernst. Ich habe so eine coole Seite gefunden mit GEMA-freier Musik. Da habe ich all meine Podcast-Musiken gefunden. Und da habe ich so eine gefunden, so ganz dramatisch. Und als ich diese Idee hatte, vorgestern mit jemandem, habe ich so rumgesponnen, nee, Dienstag. Ja, Podcast mit Cliffhanger. Und gibt es jetzt, also am Anfang Klaviergedings, am Ende Cliffhanger-Musik und die nächste fängt dann auch wieder mit Cliffhanger-Musik an. Das ist dramatisch. Es ist toll, Sie müssen sich das unbedingt anhören. Da geht es um Äquivalenzklassen und Abbildung. Ich hatte einen riesen Spaß beim Aufnehmen. Ich musste die ganze Zeit aufpassen, dass ich nicht lache. Oder so. Ja. Da war aber noch irgendwo eine Meldung.
Nee,
ist egal.
Entschuldige, ich habe
jetzt viel gequatscht. Wir können gerne nochmal irgendwas zu Äquivalenz oder ging es um Klassenspezial?
Es ging um die Klassenspezial, aber wir können auch gerne Relation nochmal machen. Das,
ich schau mal. Mhm. Aber da sind oben auch auf jeden Fall Aufgaben dazu. Nochmal mehrere. Hm?
Und
ja,
Abbildung.
Oh, ja, sehr gerne. Und das ist auch in der Cliffhanger. Da ist auch was dazu. Ja. Aber da fallen auch spontan noch ganz viele andere Beispiele an. Das können wir machen. Erstmal das vielleicht und dann gehen wir weiter.
Was die letzte Übungsfrage für kathetische Fotografie mit aus beiden, aus den ganzen Zahlen, aus den ganzen Zahlen. Da kann ich dann später jeweils Kuppel und die Relation beschreibt dann quasi, wie die gebildet werden. Oder, weil ich könnte jetzt ganze Zahlen auf ganze Zahlen damit ein kathetisches Produkt bilden.
Die Relation war, glaube ich, schon auf der Menge der Kuppel. Das heißt, da stehen Tupel zueinander in Relationen.
Ja, die Frage war jetzt noch, also wie die Tupel bildet. Ich könnte jetzt zum Beispiel 5 und minus 1 zusammensetzen und im nächsten Tupel dann 3 und minus 2 oder
so. Ach so, na, wenn das nicht eingeschränkt ist, dürfen Sie alle Tupel nehmen. Das heißt, aber nicht alle werden zueinander in Relation stehen.
Ja, das beschreibt dann quasi eine Relation.
Ja, genau. Also diese Teilmenge, die Relation, pickt sozusagen gewisse Tupel raus, gewisse Tupel von Tupeln, die nämlich zueinander in Relation stehen und lässt alle anderen außen vor.
Ja, das war die Frage.
Ja, Börner. Ja, okay, vielen Dank. Dann konnte man das ja sofort klären. Ja?
Vielleicht noch ein bisschen was zur Hintereinanderausführung von Abbildungen.
Also oh ja, ja, das habe ich schon mitgekriegt, dass das manche wollen. Okay. Da habe ich auch heute eine Frage gekriegt über Jean-Luc. Die Podcast-Folge liegt vorbereitet auf meinem Schreibtisch, die mache ich heute Abend oder Montagmorgen. Und zwar war da die Frage so, wie, wenn man mehrere Mengen hat und dann mehrere Abbildungen, wie kriegt man raus, dass die Hintereinanderausführung von allen surjektiv ist? Und da ja, liegt das auf meinem Schreibtisch. Ja? Okay, dann legen wir erstmal los.
Beispiel für eine Abbildung, die nur surjektiv ist und nicht injektiv. Dann nehme ich mal als Menge A die Zahlen von minus 5 bis hin, also über 0 und so weiter, 1, 2, 5.
gehe von der 0 aus 5 Schritte nach links und nach rechts, greife diese Zahl raus und verdrehe nämlich die Menge 0 bis 5. Und jetzt meine Abbildung I von A nach B für alle A aus A sein A abgebildeten I definiert als der Betrag von A. Der Betrag von A, muss ich nicht mehr erklären, oder? Betrag? Gut. Dann gucken wir mal, was passiert. Minus 5 geht auf 5, denn der Betrag von minus 5 ist 5. Minus 4 geht auf 4. Minus 3 geht auf 3, minus 2 geht auf 2, minus 1 geht auf 1, 0 geht auf 0, das heißt 0 ist im Bild, 1 und minus 1 gehen beide auf 1, das heißt 1 ist im Bild und so weiter, alle Zahlen im B kommen als Bild vor, das heißt die Abbildung ist surjektiv, aber sie ist nicht injektiv, denn zum Beispiel hat die 5 zwei Oberbilder, 5 und minus 5. Das ist ein Beispiel für das, was Sie gerne sehen.
Das heißt, erst wende ich Phi an, dann kriege ich den Betrag von minus 5.
schreibe ich dann also hin, das ist dann 5. Sigma heißt, ich multipliziere noch mit 2, das heißt, dann steht da 2 mal 5 und das ist 10. Einverstanden? Gut, dann macht jetzt jemand anders die minus 4. Minus 4 abgebildet mit Phi statt Sigma. Los geht's. Wenn wir es ein paar Mal gemacht haben, dann flutscht es auch.
Ja. Der Betrag von minus 4 Sigma und dann wieder 2 mal 4 und das ist dann 8.
Richtig, sehr schön. Weiter geht's. Minus 3 abgebildet mit Phi statt Sigma. Ich schreibe mir das Ergebnis hin, aber erklären Sie ruhig die Schritte, wenn Sie das gerne möchten. Das habe ich schon, ja.
Also das heißt, ja, der Betrag von minus 3 und den dann halt mit Sigma. Mhm. Und dann ist halt der Betrag, also 3, 2, 3.
Genau. Sehr viel. Sechs Maus. Weiter, wo hatten Sie sich gemeldet? Möchten Sie auch noch einen Trick machen? Das nächste Mal, ja, minus 2.
Minus 2 ist zuerst mit 4 abbilden. Also habe ich den Betrag von minus 2.
Ja.
Und den bilde ich dann noch mit Sigma ab.
Ja.
Dann sage ich 2 mal 2 ist 4.
Richtig. Vielen Dank. Sehr schön. Jetzt haben wir die minus 1 als nächstes. Und wenn Sie sich unterfordert fühlen, macht das nichts. Einfach trotzdem machen, denn auch das Einfache muss man üben. Ja.
2.
2, genau. Betrag von minus 1 ist 1, mal 2 ist 2. 0 abgebildet mit Phi Stern Sigma. Kommt daraus? 0. So, jetzt machen wir hier weiter. Vielleicht können Sie mir ein Kochrezept erzählen, wie ich diese nächsten Zahlen verarzten kann, ohne dass ich nochmal alles nachrechnen muss. Gibt es da jetzt eine Abkürzung? Haha, das war schnell.
Die Menge aller geraden Zahlen von 2 bis 10.
Ja, und woher wissen wir das?
Weil wir können ja jetzt den Betrag von dieser Zahl nehmen, das ist vielleicht die Zahl selber.
Genau, wir haben die Zahlen vorher sozusagen alle schon gesehen. Das ist die Idee, richtig. Wollte jemand noch was anderes erklären? Aber ich habe noch mehrere Meldungen gesehen, war das immer die gleiche Idee? Ja?
Na, wir wenden nur Sigma an.
Genau, wir wenden. Das ist ja toll, danke. Wir wenden sozusagen nur Sigma an, denn Phi macht hier nichts. Phi verhält sich hier wie die identische Abbildung. Cool, ne? Sehr cooles Argument. Gut, das heißt, hier schreibe ich jetzt einfach nur noch kurz der Vollständigkeit halber hin, was rauskommt. Wir sind streng, das liegt an mir. Ich bin diejenige, die sagt, wir sollen so streng sein. Das, also nicht sauer auf die Korrektoren sein, sondern wenn, dann auf mich. Und ich habe gute Gründe, warum wir so streng sind. Die kann ich Ihnen auch gerne erläutern, aber vielleicht nicht jetzt. Sondern jetzt fragen wir uns, was ist die Abbildung Subjektiv? Ist die Abbildung Subjektiv? Gucken Sie mal, wo die hingeht. Und dann schauen Sie mal. Sie haben sich, glaube ich, schnell gemeldet, ja?
Kann ich jetzt sagen, nee, weil.
Nee.
Wenn ich aus der 0 die 12 nehme, hat die halt keine Kurbel mehr.
Zum Beispiel. Oder, was uns auch auffällt, ist, dass hier bei den Bildern überhaupt keine ungeraden Zahlen vorkommen. Sowas wie 1 oder 3 oder so, werden auch angesprochen. Also, hochgradig nicht subjektiv und auch nicht injektiv. So, wollen wir noch irgendwas Interessantes über diese Abbildung sagen?
Ich habe eine Frage. Also, hier ist es sehr überschaubar. Das kann ich jetzt, also, das kann ich jeder, glaube ich, von uns. Aber wenn es ohne Zahlen ist, also, wer keine Mathematik studiert, hat Angst vor Zahlen. Wir studieren Mathematik, wir haben Angst. Ich habe Angst vor Buchstaben. Wenn es Buchstaben sind, dann ist das allgemein. Und wenn es allgemein ist, dann hat man Angst, dass man irgendwas von hier auf irgendwas Falsches sagt. Macht es.
Ja, aber die Allgemeinheit gibt einfach große Freiheit. Man ist eben nicht beschränkt auf einen bestimmten Zahlenbereich, sondern man kann Dinge zeigen, die für ganz viele Zahlenbereiche gleichzeitig gelten, sondern macht sich die Arbeit nur einmal und nicht zehnmal. Das erschafft neue Freiräume. Deswegen sind Buchstaben großartig. Möchten Sie noch ein weiteres Beispiel sehen, etwas, was abstrakter ist?
Ja.
Die andere Möglichkeit wäre, dass Sie jetzt den Übungsserien noch eine Chance geben, denn es kommt noch ein bisschen was und es werden immer wieder Beispiele kommen für Abbildungen, und zwar konkret und abstrakt. Sie könnten also auch gucken, dass Sie dem Thema noch eine Chance geben und im Zweifelsfall im nächsten Workshop nochmal genauso kommen und sagen, wissen Sie noch letztes Mal? So, und jetzt aber.
Okay, das lassen wir.
Ja? Wie ist es sonst bei Ihnen in der Ausführung? Hat das ein bisschen geholfen?
Ja, wissen Sie auch in der Notation, wenn ich etwas beschreiben würde, Sigma, Doppelpunkt, und dann in Klammern, wie Doppelpunkt A, könnte man das auch machen.
Ich weiß nicht, was das ist. Sie können.
Da sieht man den Doppelpunkt. Das man quasi beides, man sieht
mal. Nee, das ist die Notation, die wir nicht erklärt haben, dann versteht sie keiner. Also, wenn Sie das selbst in einer Übungsaufgabe verwenden wollten, müssten Sie am Anfang erklären, ich meine damit das.
Ich meine, das wäre ein bisschen übersichtlich, weißt du, halt mal die Menge A, das ist nicht.
Vielen Dank. Ich nehme gern Vorschläge entgegen für Änderungen, aber meistens habe ich mir das, was ich mache, gut überlegt. Aber Sie dürfen in Übungsaufgaben Abkürzungen verwenden und andere Dinge, wenn Sie die am Anfang einführen. Das ist kein Problem, machen Sie das gut. Ja. Was noch? Noch mehr zum Thema Auseinanderausführung? Sonst würde ich jetzt Umkehrabbildung als nächstes in Angriff nehmen. Da sind wir hier natürlich verloren, denn die Abbildungen, die da rumlaufen, sind nicht invertierbar. Es ist hier nass, ist aber gar nicht schön. Von den Leuten, die glauben, dass es eine gibt, warum? Haben Sie eine konkrete Idee dazu?
Ja, weil
eine konkrete Idee? Eine halbe, noch eine? Ja, wollen Sie anfangen?
Ja, also ich hätte jetzt gesagt, dass man ja bei diesem zweiten Bereich, dass sie auch in den negativen Bereich gehen kann. Und das war so mein Bauchgefühl.
Ja, okay. Wer möchte das fortsetzen? Hinten?
Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Fragenwörtchen.
Okay.
Die als eine Gerade einen Raum vorstellt, eine Ebene vorstellt, dann kann die ja immer im Max gespiegelt werden, das ist unklar.
Ah, okay, das heißt, Sie haben die geometrische Vorstellung dazu.
Genau.
Wir können, das wäre eine Zusatzaufgabe, sich zu überlegen, wenn wir das gemacht haben, ob die Geometrie dazu passt, die Sie sich vorgestellt haben. Sie haben sich auch gemeldet?
Also ich weiß nicht, ob ich jetzt keine Beispiele, aber wenn man eigentlich denkt, dass ein Halb die Abbildung hinter ist, wäre eigentlich
ja, das ist ein ganz interessanter Ansatz, sich einfach mal zu überlegen, was für Bestandteile kommen hier beim Abbilden vor und kann man die irgendwie rückgängig machen. Manchmal, also vor allem in Fällen, wo man so eine konkrete Abbildungsvorschrift hat, manchmal hilft das, sich einfach nur so anzugucken, was passiert da und könnte ich das rückgängig machen. Und wenn man hier jetzt mal so ganz, wirklich nur so ein Bauchgefühl drauf guckt, könnte man sagen, okay, hier wird irgendwas mal ein Halb genommen, das kann ich umkehren, indem ich mal zwei habe. Außerdem wird irgendwas plus 1 genommen. Wie könnte ich das umkehren?
Minus
1. Das heißt, ich muss jetzt nur noch in der richtigen Reihenfolge zusammenfummeln und dann könnte dann Kandidat für eine Umkehrabbildung rauskommen. So, hier ist Möglichkeit Nummer 1, sich dem zu nähern. Sie machen einen Schmierzettel. Das ist nicht das, was Sie abgeben. Das ist der Schmierzettel. Sie lachen, aber das ist nicht so selbstverständlich, wie man denkt. Wissen Sie, was das Tolle am Schmierzettel ist? Er wird nicht benotet. Sie können da jeden Quatsch machen, den Sie wollen. Benotet wird das, was Sie ordentlich aufschreiben und abgeben. Das heißt, auf dem Schmierzettel dürfen Sie all die schlechten Dinge tun, weil ich immer schimpfe und sage, das dürfen Sie nicht. Da können Sie es einfach machen, sieht ja keiner. Das heißt, hier auf dem Schmierzettel können wir uns jetzt mal angucken, ja, wie müsste man es jetzt zurechtfummeln, um eine Umkehrabbildung hinzukriegen? Wir können es einfach ausprobieren. Das ist ein Basteln. Wir basteln eine Abbildung Delta von Q nach Q und wir können jetzt einfach mal was ausprobieren. Also zum Beispiel für alle D aus Q sei, was könnte man jetzt basteln? B hoch Delta. Wir haben gesagt, wir wollen plus 1 durch minus 1 ausgleichen und 1,5 durch mal 2. In welcher Reihenfolge würden Sie es jetzt machen?
Ich würde zuerst mal 2 rechnen, weil das ist der Schritt, den man als 2 erst machen würde.
Ja.
Und dann würde ich minus 1
rechnen. Okay, das heißt, das ist Ihr Vorschlag für die Abbildung. Gut, dann könnte man jetzt einfach auf dem Schmierzettel mal testen, was passiert, wenn man diese beiden Abbildungen hintereinander ausführt? Und zwar einmal so und einmal so. Kommt dann da immer die identische Abbildung raus? Denn da darf man auf diesem tollen Satz 1,17. Und schwupp, hätten Sie nicht nur gezeigt, dass die Abbildung bijektiv ist, sondern Sie haben sogar auch schon die Umkehrabbildung. Super. Das ist erlaubt. Auf dem Schmierzettel dürfen Sie rumtüdeln. Am Ende müssen Sie es ordentlich aufschreiben. Aber um auf eine Idee zu kommen, kann man erstmal irgendwie anfangen und ausprobieren, ob das funktioniert. Andere Möglichkeit ist, dass man zu Fuß nachrechnet, dass die Abbildung bijektiv ist und dann sagt, okay, jetzt weiß ich, dass es eine Umkehrabbildung gibt. Wenn nur das die Frage ist, hat man die damit beantwortet. Wenn man aber konkret eine Umkehrabbildung hinschreiben will, muss man sowieso anfangen zu basteln. Deswegen mache ich manchmal so einfach auf dem Schmierzettel erstmal das. Sollen wir es mal ausprobieren, ob es passt?
Ja.
Machen wir also mal 2a auf Q und wir rechnen mal los. A abgebildet zuerst mit Alpha und dann mit Delta. Was passiert? Na, zuerst kommt die Abbildungsvorschrift da oben, also 1,5 A plus 1 in Klammern. Dann kommt noch Delta. Das heißt, dann haben wir zweimal dieses Zeug und dann das alles noch minus 1. Und jetzt rechnen wir mal. 2 mal 1,5 kürzt sich weg, dann bleibt da stehen a plus 1 minus 1 gleich a. Hey, in die eine Richtung klappt. Dann gucken wir noch in die andere Richtung, dass es da auch klappt. Okay, wunderbar. Das ist also eine Idee, die man auch mit Umkehrabbildung machen kann. Wenn man dann hier beim Rumrechnen merkt, da ist irgendwas komisch, dann kann das daran liegen, dass die Abbildung, die man sich da anguckt, gar nicht projektiv ist. Das ist der Haken an diesem Schmierzettel. Wenn Sie nämlich anfangen, hier zu rechnen und dabei einen Fehler machen, also irgendwas übersehen, irgendwelche Fälle, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie fälschlicherweise eine Umkehrabbildung versuchen hinzuschreiben für eine Abbildung, die gar nicht projektiv ist und auch gar keine Umkehrabbildung hat. Und dann kommt Quatsch raus. Passiert gerne, wenn zum Beispiel Wurzelausdrücke vorkommen oder so und dann Leute vergessen. Bei der Wurzel meint man immer nur das Positive, aber wenn man Quadrieren rückgängig macht, dann hat man auch immer was Negatives. Das sind so diese typischen Fälle, wo man vergisst, dass da noch mehr Möglichkeiten sind, als man auf den ersten Blick denkt. Und dann denkt man, man hat eine Umkehrabbildung, aber es ist gar keine. Und das ist der Haken am Schmierzettel. Aber dann können Sie immer noch zum Testen nochmal per Hand auf Objektivität prüfen. Gibt es dazu noch mehr Fragen? Ich habe so viel Tricks oder Kniffe oder so habe ich gar nicht, sondern vieles ist auch Erfahrung. Da gehe ich davon aus, dass da was kommt im Laufe der Zeit. Und gewisse Abbildungen kennt man irgendwann und weiß, dass die objektiv sind und man kennt auch die Umkehrfunktion. Wir können da aber gerne noch mehr zu machen, wenn Sie wollen. Ja?
Können wir uns das irgendwie wie ein offenes Diagramm vorstellen?
Können wir? Ja, aber für das meiste, was wir hier in der Vorlesung machen, hilft es nicht. Ja. Es wird der Moment kommen, wo ich Sie bitte, anschaulich zu werden und wirklich geometrisch zu arbeiten. Aber für einen großen Teil der Vorlesung hilft die Anschauung nicht weiter und im Gegenteil, sie schadet sogar manchmal, weil man dann, wie soll ich das erklären? Weil man dann in dem Moment, wo man an einem Schritt im Beweis angekommen ist, wo die Anschauung nicht mehr mitkommt, auf einmal verloren ist. Also, es gibt Situationen, in denen die Anschauung helfen kann, das hier ist vielleicht so eine. Und Sie dürfen auf dem Schmierzettel Bilder malen, Diagramme und alles Mögliche, wenn Ihnen das hilft, auf Ideen zu kommen. Das ist prima. Aber ich möchte davor warnen, zu versuchen, immer alles anschaulich mit Bildern zu machen. Denn es wird später der Zeitpunkt kommen, wo wir Sätze beweisen, wo das mit Bildern nicht funktioniert. Und dann ist Möglichkeit 1, es hilft einfach nur nicht. Und Möglichkeit 2 ist, dass es sogar aktiv schadet, weil Sie durch die Bilder, durch diese Versuche eine Vorstellung kriegen, die nicht mit dem Abstraktionsniveau mithalten kann, das Sie da eigentlich brauchen. Und dann kann es sein, dass Sie dann die abstrakten Argumente nicht verstehen, weil Sie versuchen, sich an so einem Bild festzuhalten. Das kann wirklich zu Problemen führen und auch zu Fehlern. Das ist wie mit diesen Bildern mit den Mengen. Ich male die manchmal und mache das in Situationen, wo ich denke, da kann nicht viel schief gehen. Aber es gibt immer wieder Momente, wo ich das nicht tue, obwohl ich sogar selber ein Bild im Kopf habe, weil ich weiß, dass dieses Bild dazu führen kann, dass Sie eine falsche Vorstellung bekommen. Weil ein Bild nie alle Spezialfälle abdecken kann. Ein Bild ist immer nur eine Möglichkeit, wie es aussehen kann. Im Workshop gibt es noch einiges dazu oben, also bei den Aufgaben. Sie werden das sehen, das sind Tonnen von Aufgaben und Sie können dann schauen, ist es jetzt eher vollständige Induktion, was Sie üben wollen, oder eher Abbildungszeug oder eher Äquivalenzklassenzeug oder generell Relationen. Ich habe auch noch was zu Ordnungsrelationen. Sollen wir das Thema Umkehrabbildung auch für den Moment mal stehen lassen? Also vor allem jetzt, wo ich gesagt habe, der Schmierzettel hat seine Vor- und Nachteile und nutzen Sie den ruhig ganz beherzt, wenn Sie die Umkehrabbildung rechnen. Und wenn Sie sich da nicht sicher sind, wie muss es auf dem abgegebenen Blatt aussehen, damit das klappt und ich keinen Punkt dazu kriege, dann fragen Sie uns einfach. Fragen Sie uns einfach. Wir wissen doch, dass Sie nicht auf die Welt gekommen sind und das sofort alles wussten. Das ist uns doch klar, wir wussten das ja auch nicht. Okay, dann können wir jetzt noch kurz über Klassen reden. Oh, gar nicht so kurz, sondern zwei. Vorstellen können. Ich hoffe einfach total, dass es allen hilft, die damit jetzt noch Probleme haben. Hören Sie sich das an, machen Sie selber, nutzen Sie den Cliffhanger. Also erst hören, dann selber machen, dann die Auflösung hören. Und Sie können mir gerne Bescheid sagen, wenn Sie noch so ähnliche Beispiele wollen, noch mehr davon. Ja.
Was ist eigentlich, wenn man jetzt auf Sie
Zettel das ausgerechnet hat und alles stimmt. Und wenn man das dann halt auf das Blatt schreibt, wo man das, das, was man dann abgeben will, wenn irgendwie eine Variable oder so vergisst, kann man dann im Nachhinein sagen, ja, ich habe es vergessen, aber ich habe es auf dem Schmierzettel richtig stehen gehabt. Also richtig stehen, sozusagen.
Abgegeben ist abgegeben. Aber dann gehen Sie in der Übung an die Tafel und holen Sie sich diesen halben abgezogenen Punkt für die nicht eingeführte Variable zurück,
ja,
indem Sie an der Tafel das vorrechnen.
Ich meine, es gibt ja auch bestimmt in der Klausur so einen Schmierzettel sozusagen.
Oh ja, in der Klausur korrigiere ich großzügig. Da finde ich dann immer noch Punkte in den Schmierzetteln, wenn es knapp wird. Das mache ich aber nur, wenn es knapp wird, denn ich gucke nicht bei 200 Personen alle Schmierzettel durch. Mhm. Nee, also, ne, ich lebe auch noch einmal. Möglicherweise, weiß ich noch nicht. Aber in der Klausur ist es so, dass wir zusammen korrigieren im Team, aber ich sehe jede Klausur und vor allem gucke ich mir die knappen Fälle total genau an. Und da suche ich wirklich jeden halben Punkt, den ich noch irgendwo finde. Und ich gucke mir auch die Schmierzettel an. Ja, klar. Ja, also wegen sowas fällt niemand durch. Nee, und bei den Übungen, ich kann Ihnen wirklich nur raten, diese Möglichkeit zu nutzen. Wenn Sie in den Übungen für irgend so einen Kleinkram was abgezogen kriegen, dann hüpfen Sie an die Tafel und erzählen Sie das da und füllen Sie die Lücke und holen Sie sich die volle Punktzahl. Wirklich, machen Sie das. Das gibt es nicht überall. Wir machen das, man kann sich so die Punkte holen, nutzen Sie das.
Wie machen wir das?
Also Beispiel, Aufgabe vollständige Induktion und ich habe bei der Induktionsvoraussetzung das falsch formuliert und kriege einen Punkt, weil es ein logischer Fehler ist. So. In der Übung, wo die Aufgabe besprochen wird, melde ich mich und sage, hier, ich habe Abzug, aber ich kann das richtig machen, ich gehe an die Tafel, möchte das vorstellen, dann gehe ich an die Tafel, mache es da richtig, kriege den Punkt. Ja, so funktioniert es.
Jetzt noch mal kurz zu dem Problem. Wenn ich jetzt also quasi beweisen muss, dass irgendeine Abbildung injektiv ist, dann kann ich auch einfach in Google Unfair-Abbildung suchen und damit verwalte ich das.
Genau. Genau, Sie müssen dann die Umkehrabbildung ordentlich einführen, müssen beweisen, dass es die Umkehrabbildung ist und dann Satz 1, 17 zitieren und dann ist alles okay.
Ja, ich zeige einfach beide Richtungen, ich habe dann Satz 1 von 17 und sage,
können Sie jetzt Beispiel erklären, wie ich das
einführe? Also die Behauptung wäre dann ja Altersdirektiv. Würde ich sagen, durch Angabe einer Umkehrabbildung der Umkehrabbildung, weil wir in dem Satz ja unter anderem überlegt haben, dass sie dann eindeutig bestimmt ist. Dann würde ich einfach sagen, das heißt, ich nehme das vom Schnitt hin, mache es aber ordentlich, sei Delta von Q nach Q eine Abbildung für alle, was steht da, B aus U, sei B Delta definiert als 2 mal B minus 1. Dann schreibe ich diese Rechnung mit, für alle Auskunft das und dann nochmal die Rechnung für die andere Richtung. Also ist Delta Stern Alpha die identische Abbildung auf U und das ist auch das gleiche in die andere Richtung. Was steht in dem Satz noch in 1,17? Also in dieser Aussage 1 steht ja nicht nur das, sondern da steht ja auch noch, diese Abbildung ist eindeutig bestimmt und sie ist bijektiv. Das heißt, ich muss jetzt noch ein paar Zeilen hinschreiben, aber dann kann ich einfach Satz 1,17 zitieren und sagen, ich bin fertig, die Abbildung ist bijektiv. Bei diesem konkreten Beispiel ist das mehr Arbeit, als einfach zu zeigen, dass die Abbildung bijektiv ist, mit injektiv und surjektiv. Sage ich jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich anfange, das aufzuschreiben, wird es länger, als wenn ich einfach injektiv und surjektiv nachweise. Wenn aber jetzt die Frage nicht nur ist, zeigen Sie, dass es bijektiv ist, sondern wenn die Frage ist, entscheiden Sie, ob die Abbildung bijektiv ist und wenn ja, dann geben Sie eine Umkehrabbildung an. Dann ist das natürlich der elegantere Weg, weil ich die Umkehrabbildung sofort habe. So, ja.
Muss man dann eine Weise nicht mehr sagen, wie man auf die Umkehrabbildung bekommt?
Nein, das ist ja das Tolle. Das interessiert keinen.
Aber müssen Sie dann noch eine Weise machen, oder?
Ja, ich muss diese Rechnung entscheiden von hier unten und zwar in beide Richtungen. Das habe ich jetzt nur nicht gemacht, weil es da ja steht. Aber. So, hier, da kommen die Rechnungen. Und das ist genau das Fall, da würde ich Ihnen einfach empfehlen, das zu machen, zur Übungsleitung zu gehen oder in Mathe-Treffpunkt und zu sagen, hier, okay, ich habe das so gemacht, wir haben das im Workshop besprochen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es wirklich aufgeschrieben habe, bitte einmal gucken. Und dann sagen die Leute vielleicht, ja, das ist überflüssig oder hier bitte noch einen Satz mehr schreiben. Ja. Es ist häufig so, dass wenn Sie so arbeiten mit dem Schmierzettel, dass Sie dann da Zeug hinschreiben, wovon Sie die Hälfte in der Abgabe nicht brauchen. Denn uns interessiert nicht, wie Sie darauf gekommen sind. Na gut, das ist hart gesagt. Natürlich finden wir es interessant, wie Sie darauf gekommen sind. Aber es ist für den Beweisablauf egal. Und in der Vorlesung wird es auch immer mal wieder so sein später, dass ich einen informellen Schmierzettel aufmache, entweder mündlich oder ich schreibe wirklich irgendwo was in der Ecke an die Tafel und sage, hier übrigens, so bin ich auf die Idee gekommen. Aber im eigentlichen Beweis steht das nicht. Sondern im Beweis steht einfach nur die Konstruktion. Und wenn man nicht wüsste, wie man drauf gekommen ist, dann würde es so vom Himmel fallen. Okay, kann ich jetzt noch kurz was zu Äquivalenzklassen sagen? Aber danke. Diese Frage nach dem, wie schreibe ich das dann ordentlich auf, ist gerade jetzt am Anfang natürlich sehr präsent. Ich verstehe das. Und Sie dürfen uns da immer alle zulöchern, auch mich. Das ist total okay. Ich nehme dafür gerne Zeit. Immerhin bin ich ja diejenige, die dafür verantwortlich ist, dass Sie so streng korrigiert werden. So, die Idee bei Äquivalenzrelationen und Äquivalenzklassen ist die, dass man aus einem großen Haufen von Informationen die Informationen rauspickt, die wichtig sind. Das heißt, man hat da vorher eine unübersichtliche Menge und man macht sie durch die Äquivalenzrelationen sozusagen übersichtlich. Man sortiert die Elemente in gewisse Teilmengen ein und guckt sich dann aus diesen Teilmengen immer nur noch einen Vertreter an, also ein Element aus jeder Äquivalenzklasse. Das heißt, man hat sehr viel überflüssige Informationen zur Seite geschrieben, die braucht man dann nicht mehr. Das ist eine Idee, wie man Äquivalenzklassen verstehen kann. Man reduziert die Komplexität. Man hat vorher einen riesigen unübersichtlichen Haufen und durch die Äquivalenzrelation wird das Ganze übersichtlich. Man muss nicht mehr jedes Element der Menge angucken, sondern immer nur ein Element aus jeder Äquivalenzklasse. Und ein typisches Beispiel ist sowas wie sagen wir mal Teilbarkeit durch 5. Aus irgendeinem Grund, wir rechnen jetzt gerade irgendwo rum und uns interessieren nicht wirklich die Werte der Zahlen, die da vorkommen, sondern uns interessiert nur, welchen Rest der Teil mit 5 lassen wir. Aus irgendeinem Grund. Und wenn ich jetzt alle ganzen Zahlen angucke und bei jeder Zahl immer gucke, welchen Rest hat die beim Teilen durch 5, dann nervt das natürlich. Was mache ich also? Ich definiere eine Äquivalenzrelation und sage, zwei ganze Zahlen stehen zueinander in Relation, wenn sie beim Teilen durch 5 den gleichen Rest lassen. So. Wenn wir das jetzt mal nehmen als Relation auf Z und ich mache das jetzt nur als Stichwort, gleicher Rest beim Teilen durch 5, dann werden auf einmal ganz viele Zahlen zusammengefasst und ich muss mir die nicht mehr alle einzeln angucken. Zum Beispiel sind dann die Zahlen 1, 6, minus 4, 11, 21, 101 und ganz viele andere. Die stehen jetzt alle in Relation zueinander, denn die haben alle beim Teilen durch 5 den Rest 1. Und wenn mich jetzt also beim Rechnen nur der Rest beim Teilen durch 5 interessiert, dann kann ich mir hier aus dieser Menge von Zahlen eine raussuchen, die ich besonders schön finde oder die besonders gut zum Rechnen ist, zum Beispiel die 1, und ich rechne nur noch mit der und die anderen sind mir egal. Und dadurch habe ich natürlich ganz viel Rechenarbeit gespart. Okay, testen wir das mal. Wir nehmen jetzt mal die Zahlen, die in Relation stehen zu sowas wie 10. Wenn Sie diese Relation nehmen, gleicher Rest beim Teilen durch 5, was für Zahlen können Sie mir dann noch sagen, die in Relation stehen zu 10? Ja. 5 zum Beispiel, ja, was noch? Ja, 7? 20. Was noch? 30. Was noch?
Minus 5.
Minus 5. Was noch?
1 Million.
1 Million. Jawohl, was noch?
Darf ich bitte erst mal was beenden, wenn ich
minus 4 durch 5 teilt, habe ich dann keinen Rest 1.
Doch. Denn der Rest ist definiert als die kleinste Zahl im Bereich 0 bis 4, derart, dass man das als Vielfaches von 5 schreiben kann, plus diese Zahlen. Und minus 4 kann ich schreiben als minus, also minus 5 plus 1. Minus 5 ist minus 1 mal 5, das ist das Vielfache von 5. Und plus 1 ist dann der Rest. Ja. Kommt alles in der Algebra-Vorlesung nochmal ganz ordentlich. 0 ist auch hier drin. Das heißt, wenn ich jetzt gucke nach einer möglichst handlichen Zahl, mit der ich da rechne, würde ich mir in dieser Klasse die 0 aussuchen. Stichwort Klasse. Was ich hier hingeschrieben habe, sind jetzt schon Äquivalenzklassen für diese Relation. Man muss sich erstmal überlegen, dass es eine Äquivalenzrelation ist. Wenn Sie das ausführlich wissen wollen, sagen Sie es schon Lüge. Ich gebe Ihnen jetzt einfach mal rum. Dann kann ich das nämlich nochmal aufsprechen als Podcast-Folge. Also, wenn Sie diese Art von Beispielen gut finden und wollen, dass ich das einmal ausführlich erkläre, mache ich sofort. Das hier ist die Klasse von 1 bei dieser Äquivalenzrelation. Denn diese ganzen Zahlen, die hier stehen, stehen in Relation zu 1. Und gleichzeitig ist auch die Klasse von 11. Denn wenn ich bei Äquivalenzklassen unterwegs bin, ist ja egal, welche Zahl ich als Repräsentantin nenne. Genauso hier. Ich kann sagen, es ist die Klasse von 10. Ich könnte aber auch sagen, es ist die Klasse von 0 oder von minus 5. Und auch die haben wieder alle gemeinsam, dass sie beim Teilen durch 5 den gleichen Rest lassen, nämlich in diesem Fall 0. Wie viele Klassen kriege ich denn hier? Wenn wir jetzt hier einmal die Klasse Rest 1, hier haben wir die Klasse Rest 0, wie viele Klassen kriege ich? Sie haben sich, glaube ich, gemeldet?
5.
5 Stück. Wer denkt das noch? Okay, wer hat eine andere Zahl im Kopf? Okay, also 5 oder unsicher. Genau, denn Rest 0. Rest 1, Rest 2, Rest 3, Rest 4. Was ist mit Rest 5? Zieht das 0. Das heißt, dann schließt sich der Kreis. Und sehen Sie, warum das so praktisch ist? Wir rechnen jetzt nur noch mit den Zahlen 0, 1, 2, 3, 4 und nicht mehr mit allen ganzen Zahlen, die da sind. Das ist total praktisch. Das ist nur ein Beispiel, wie man Äquivalenzrelationen benutzen kann, um eine Menge aufzuteilen. In der Podcast-Folge mit dem Cliffhanger, da habe ich insgesamt 3 Beispiele mir nochmal überlegt, die unterschiedlich komplex sind. Und eins davon ist so ein ganz anschauliches mit bunten Kugeln und Schubladen und sowas. Bei diesem Thema hilft ein Bild tatsächlich ganz oft. Also sei es, dass man sich das veranschaulicht mit Schulklassen oder mit Reihen im Hörsaal oder mit einem Schrank mit bunten Schubladen und bunte Bälle kommen in die passende Schublade oder so. Das kann man sich tatsächlich ganz gut zur Veranschaulichung merken, wenn man mit dem Thema Probleme hat. Äquivalenzrelation heißt, ich teile eine Menge irgendwie in übersichtliche Stückchen auf und jede dieser Teilmengen, jede Klasse kriegt sozusagen einen Aufkleber, der sagt, welche Klasse das ist. Und dann reicht es, wenn ich auf den Aufkleber gucke und habe alle Informationen, die ich brauche. Noch mehr Fragen dazu? Zum Thema Äquivalenzrelation oder Klassen?
Das würde jetzt auch Restklassen genannt, kann es sein.
Ja. Ja, das kommt später nochmal wieder das Thema. Restklassen und Nebenklassen kommen nochmal zum Thema Faktorstrukturen vor. Wir gucken uns später ja Gruppen an, Faktorgruppen und dann Vektorräume und Faktorräume und sowas. Und da spielt dieses Prinzip auch eine Rolle, dass man Dinge vereinfacht, indem man nur mit Resten rechnet. Und in der Algebra-Vorlesung kommt das Thema dann auch nochmal ganz allgemein vor, nämlich in der Kongruenzrechnung beim Stichwort Zahlentheorie. Da machen wir es auch nochmal. Dieses Thema kommt immer wieder in ganz unterschiedlichen Gewändern. Was noch?
Im Tutorial haben wir angesprochen, ob es auch Dinge gibt mit mehreren Äquivalenzklassen.
Ja.
Und wenn man jetzt zum Beispiel davon ausgeht, dass mit 2 durch 6 teilbar ist, gibt es doch aber auch andere Äquivalenzklassen, die durch 3 und durch 2 teilbar sind.
Das sind aber verschiedene Relationen. Also eine Zahl kann in Äquivalenzklassen liegen für verschiedene Relationen gleichzeitig, ja, aber nie in 2 verschiedenen Klassen zu der gleichen Relation. Das geht nicht. Das wurde in der Vorlesung auch gezeigt. Wenn ich bei einer Relation bleibe und mir 2 verschiedene Klassen angucke, dann sind die immer disjunkt. Aber natürlich kann ich verschiedene Relationen gleichzeitig angucken. Das ist auch manchmal sinnvoll. Dann kann man gucken, okay, diese Zahl liegt jetzt bezüglich dieser Relation dort und bezüglich dieser Relation dort und so weiter. Das kann ich machen, ja. Aber Vorsicht, da bitte unterscheiden. Bei der gleichen Relation sind die Klassen. Was noch? So, dann haben wir erstmal alles abgearbeitet. Sie haben die Möglichkeit, Jean-Luc jetzt noch was zu sagen. Sie haben auch nachher im Workshop die Möglichkeit, mich einfach nochmal anzuquatschen. Also wenn ich sage nachher im Workshop, das hier ist ja auch schon Workshop, damit meine ich immer Spielspaß und Süßigkeiten im fünften Stock. Sie sitzen da ja rum und lösen Aufgaben, zum Beispiel, oder gucken ins Skript oder so. Ich laufe da rum, zusammen mit mehreren Hiwis und Übungsleitern und so. Und es ist okay, mich persönlich zu verlangen. Also normalerweise kommt ja immer die Person, die als erstes die erhobene Hand sieht, aber es ist total okay, sich zu melden und zu sagen, ich möchte gerne jetzt mit Frau Waldecker sprechen, weil. Und das kann was zur Vorlesung sein, es kann aber auch sein, dass Sie einfach mit mir nochmal eine Bestellliste geschrieben haben, was Sie gerne noch im Podcast haben würden. Nutzen Sie die Gelegenheit einfach. Okay? Bis dann.